Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lesen wir Apostelgeschichte 27, die Verse 21 bis 26. Die Verse dazwischen, die nehme ich in der Predigt dann so noch mit auf. Mittlerweile waren sie von Kreta wieder aufgebrochen, in schweres Unwetter geraten, und da setzt nun Vers 21 ein. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: O Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Ungemach und den Schaden vermeiden sollen. Aber jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf irgendeine Insel verschlagen werden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, nach längerer Unterbrechung machen wir an der Apostelgeschichte weiter und versuchen die nächsten Sonntage, die letzten beiden Kapitel der Apostelgeschichte, uns noch genauer anzuschauen. Wir sind bei Kapitel 27 angelangt. Wir erleben diesen und den nächsten Sonntag die hochdramatische Seereise des Apostels Paulus mit und bekommen gleichzeitig Einblick in die äußerst zuverlässige Berichterstattung der Bibel. Wenn wir Gottes Wort genauso nehmen, wie es geschrieben steht, dann werden viele Dinge klar und zum Teil auch erstaunlich anders, als wir sie kennen. Darauf kommen wir vor allem am nächsten Sonntag. Da geht es dann um die Weiterreise nach Malta und wir werden feststellen, dass das wahrscheinlich ganz anders war im Detail. Nicht natürlich, als es in der Bibel steht, genauso wie es in der Bibel steht, aber anders, als es uns geläufig ist. Heute kommt mehr noch der erste Teil bis dahin, aber wir merken schon ein kleines bisschen, dass uns ungewohnte Details begegnen, wenn wir wirklich den Text ganz genau anschauen. Wir erleben sehr viel an äußerem Geschehen, aber gerade in diesem äußeren Geschehen begegnen wir dem machtvollen Handeln Gottes. Zunächst beginnt die Sache ganz unscheinbar und harmlos. Wir wissen, Paulus hatte sich auf den Kaiser berufen, nach zweijähriger Gefangenschaft in Caesarea. Das war sein Recht als römischer Bürger. Zum Abtransport nach Rom wurde Paulus nun mit anderen Gefangenen dem Hauptmann Julius übergeben. Lukas ist selbst wieder dabei. Woher können wir das wissen, wenn wir Vers 2 anschauen? Wir, genau. Darauf hatte ich schon gelegentlich hingewiesen, wenn Lukas berichtet, wir, dann ist er wieder dabei. Die sogenannten Wir-Berichte in der Apostelgeschichte, wenn er nicht im Wir-Stil schreibt, sondern allgemein neutraler Sie, dann war er in diesem Abschnitt nicht dabei. Jetzt ist er wieder dabei. Lukas ist also offensichtlich dem Paulus nach Caesarea nachgereist und tritt nun als sein Begleiter ebenfalls die Reise nach Rom mit an. Das heißt, Lukas berichtet als Augenzeuge von alledem, was wir nun in den weiteren Kapiteln bis zum Ende der Apostelgeschichte lesen. Und diese genaue Berichterstattung ist deshalb wichtig. Ich betone es immer wieder, Gottes Wort erzählt nicht Geschichten, Storys vom Pferd. Gottes Wort redet vom Handeln Gottes in dieser Welt an ganz konkreten Personen, an ganz konkreten Orten, meist auch zu ganz konkret benannten Zeiten. Was Gottes Wort berichtet, ist wirklich genauso geschehen. Und das ruft uns auf zu vertrauen, dass Gott genauso konkret, genauso wirklich, genauso erfahrbar und mächtig in unserem Leben und in unserer Gemeinde handeln wird. Wir sehen Lukas als äußerst gewissenhaften Geschichtsschreiber am Werk. Und das sind die ganzen kleinen Details, so wird Paulus eben nicht irgendeinem römischen Centurio, Hauptmann, übergeben, sondern einem ganz konkret namentlich genannten, dem Julius. Obwohl der als Person gar nicht mehr eine große Rolle spielt. Auch die Hundertschaft, der dieser Centurio vorsteht, wird genau benannt von der Schar des Augustus. Es ist eine sogenannte kaiserliche Kohorte. Das war eine Bezeichnung für römische Hilfstruppen. Diese Hilfstruppen bestanden nicht aus römischen Soldaten, sondern wurden aus den Einheimischen vor Ort ausgehoben. Und sie besteigen ein adramytisches Schiff. Da musste ich auch erst mal genau hingucken, die Stadt ist uns nicht so sehr bekannt. Adramytion ist eine Stadt ganz oben im Nordwesten, da oben sieht man es. Troas ist uns bekannt, da hatte der Paulus sein Nachtgesicht vom Mazedonier, da waren sie das erste Mal mit dem Evangelium auf europäischen Boden dann übergesetzt und Adramytion liegt ein bisschen östlich, also ziemlich weit oben in der heutigen nordwestlichen Türkei, an der Küste. Dieses adramytische Schiff, das betont Lukas ausdrücklich, befährt die Häfen entlang der Küste Asiens, also hier rüber hat es eine Handelsroute, im Moment sind sie unten rechts, unten in Caesarea. Auf der Fahrt wurden dann die einzelnen Häfen angefahren, man kaufte und verkaufte Ware, versuchte wahrscheinlich auch Frachtaufträge zu bekommen und eben auch Passagiere mitzunehmen. Dieses Schiff war offensichtlich ziemlich am Ende seiner Handelsroute angereist, angelangt und auf dem Rückweg in die Heimatstadt Adramytion. Passagierschiffe gab es damals nicht. Wer mit dem Schiff reisen wollte, Reisebüros gab es auch nicht, der ging in den Hafen und erkundigte sich, wo die jeweiligen Schiffe hinfuhren, die dort im Hafen vor Anker lagen. Wenn er eins gefunden hatte, dann musste er noch gucken, dass er ordentlich für die Reise Verpflegung beschafft, denn ein Fünf-Gänge- und Fünf-Sterne-Menü an Bord gab es nicht. Jeder musste für seine Verpflegung selber sorgen, für die gesamte Zeit der Schiffsreise. Also der erste Teil der Route dieses Schiffes passt und so geht der Centurio Julius mit seiner Truppe an Bord. Außer Lukas ist auch Aristarchus aus Thessalonich als Begleiter des Paulus dabei. Der wird noch erwähnt. Sie sind also drei Brüder in Christus, die gemeinsam diese Reise antreten. Wir sehen daran, was echte geistliche Gemeinschaft bedeutet. Dass man nicht nur miteinander Erfolge feiert, dem Paulus nicht nur zur Seite steht, wenn er als gefeierter Starredner und Apostel unterwegs ist, sondern eben seinen Lebensweg auch als Bruder begleitet, wenn es nun in gefährliche, unrühmliche Bahnen gelenkt ist. Dass man eben auch gemeinsam die Lasten trägt. Und so begleiten sie den Paulus auf einer gefährlichen Fahrt mit ungewissem Ausgang. Und sie bringen dabei ihr eigenes Leben in Gefahr. Denn Seereisen übers Mittelmeer waren immer mit hoher Gefahr verbunden. Und im beginnenden und hereinbrechenden Herbst sowieso. Und Jesus sagt, Johannes 15, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Darin zeigt sich dann eben auch die Tiefe brüderlicher und geschwisterlicher Liebe, dass man auch in solchen Zeiten füreinander einsteht, einander nicht loslässt. Am nächsten Tag läuft das Schiff dann den Hafen von Sidon an. Die sind also aufgebrochen, erst noch hier hoch nach Sidon. Da hatten die sicher irgendwelche Fracht entgegenzunehmen oder abzuladen. Das berichtet Lukas nicht. Allerdings, berichtet der Centurio, erlaubt Paulus seine Freunde in der Stadt zu besuchen. Damit sind sicherlich die dortigen Christen gemeint. Wahrscheinlich wird Paulus von einem der Soldaten begleitet werden, ganz allein hat er ihn sicher nicht ziehen lassen. Aber wir sehen, dass Paulus sehr große Freiheiten genießt. Einerseits als römischer Bürger, andererseits aber ist allem bekannt, so wirklich griffig ist die Anklage gegen ihn ja nicht. Einen wirklichen Schwerverbrecher hat man da nicht. Vielleicht hat der Aufenthalt hier auch mehrere Tage gedauert, legt sich eigentlich nahe. Lukas macht darüber aber keine genauen Angaben. Paulus freut sich auf jeden Fall an der Gemeinschaft der Brüder und Schwestern und darf ihrer Fürsorge teilhaftig werden. Er wird herzlich aufgenommen, gut versorgt. Wahrscheinlich hat seine Gesundheit und sein Ernährungszustand in dem mehrjährigen Gefängnisaufenthalt auch gelitten. Denn auch wenn es keine schwere Haft war in Caesarea, aber eine reine Wellnesskur wird es auch nicht gewesen sein. Und wahrscheinlich haben ihm die Geschwister dort in Sidon auch noch allerhand Lebensmittel und anderes mit auf den Weg gegeben, was er für seine Überfahrt nach Rom gebrauchen konnte. Der Begriff Fürsorge ist ganz allgemein und breit gewählt, schließt aber durchaus die ganz praktische Hilfe mit ein. Nach dem Aufenthalt in Sidon geht die Reise weiter. Das nächste Ziel ist Myra, ist uns allen wohl bekannt, vorweihnachtliche Zeit, die Heimat des späteren legendären Bischofs Nikolaus von Myra. Das liegt hier. Ursprünglich wären sie, wie wir es auch auf der Missionsreise gesehen haben, auf dem Rückweg sicher südlich von Zypern direkt durchgefahren. Aber der Wind ist ihnen zuwider, das heißt ganz wörtlich und einfach, sie hatten Gegenwind, aus Westen kam der dann in diesem Falle und deshalb wählt das Schiff die nördliche Route, die hier auch blau eingezeichnet ist, um oberhalb von Zypern im Windschatten dieser Insel zu sein. Sie kommen trotzdem gut in Myra an, hier heißt es umsteigen. Denn das adramytische Schiff fährt jetzt ja weiter hinauf nach Norden, Paulus aber soll ja nach Rom Richtung Westen gebracht werden. Der Centurio schlendert also wieder durch den Hafen und guckt, was für ein Schiff er jetzt mit Zielhafen Rom oder wenigstens in diese Richtung Italien findet. Und tatsächlich, er findet ein Schiff aus Alexandria. Wahrscheinlich handelt es sich um eines der großen Getreideschiffe, eine sogenannte Corbita. Ich habe da mal, hat mich auch mal selber interessiert, was war das wohl für ein Kahn, auf dem die da unterwegs waren. Dieses Schiffsmodell waren die Superfrachter der damaligen Zeit. Die sahen also ziemlich genauso aus, wie wir sie hier sehen. Nur das war hier ein ziemlich kleines Modell. In der Regel hatten sie eine Länge von 25 bis 30 Metern und 8 bis 10 Meter breit. Es gab aber auch Exemplare mit Längen bis 65 Metern und 14 Meter Breite. Und in Einzelfällen habe ich gelesen, für Spezialtransporte, etwa wenn es galt, ägyptische Obelisken nach Rom zu bringen, konnten sie 95 Meter lang und 21 Meter breit sein und bis 1200 Tonnen Zuladung haben. Also das waren dann schon ganz andere Pötte, als wir es hier sehen. Und Lukas macht später noch eine Angabe, die uns zeigt, dass es sich hier um eines der ganz großen Schiffe gehandelt haben muss. Hat einer den Bericht des Lukas mit Zahlenangaben im Kopf? Vers 37. Lukas ist ja wie gesagt äußerst genau. Das gibt uns sehr tiefe Einblicke in das, was da im Detail geschehen ist. Lukas berichtet, macht dazwischendrin eine Bestandsaufnahme und erzählt, dass insgesamt 276 Menschen an Bord waren. Und auf dem ordentlichen Frachtkahn dann noch 276 Menschen unterzubringen, da braucht es schon Platz, denn Unterdeck war vor allem die Ladung. Also auf 15 mal 10 Meter, 20, 30 mal 10 Meter kriegt man, ich habe mal überschlagen, nehmen wir 30 mal 10, haben wir 300 Quadratmeter Oberfläche, da hat jeder einen Quadratmeter Platz, da bewegt sich an Deck nichts mehr. Also muss einiges größer gewesen sein. Mit diesem Schiff also laufen sie von Myra aus. Die widrigen Winde halten an, Lukas berichtet, mühsam schaffen sie es in vielen Tagen, die relativ kurze Strecke nach Knidos voranzukommen. Das ist hier, also das ist wahrlich nicht furchtbar viel. Und obwohl sie eigentlich hier auch noch im Windschatten von Rhodos mitsegeln, hat der Wind offensichtlich doch gewaltig zugelegt und sie kommen nur sehr mühsam voran. Und sie schaffen es auch nicht, den Hafen dort zu erreichen, Dagegen den Wind nicht anzukommen, ist ändert der Kapitän die Richtung. Es überrascht uns ja, warum fahren die hier von Knidos nicht weiter nach Westen, sondern darunter in den Süden. Lukas erzählt es uns ganz genau. Die widrigen Windverhältnisse haben das nicht zugelassen. Gegen den Wind zu kreuzen war mit den damaligen Segelschiffen nicht möglich. Das ist eine etwas ausgefeilte Technik, die Segel hin und her zu stellen. Also fahren sie runter in den Süden Kretas, mit Mühe passieren sie die Ostküste und gelangen an den sogenannten Schönhafen in der Nähe der Stadt Lasea an der Südküste. Ganz unten links sind wir jetzt. Da sieht man noch ein bisschen das A von Lasea, ganz links am Rand. Mit der langsamen Fahrt ist viel Zeit verloren gegangen. Das Fasten, sagt Lukas, ist schon vorbei. Damit ist der große Versöhnungstag gemeint, der nach unserem Kalender um den 20. September liegt. In der Mittelmeerschifffahrt war dieser Termin ein wichtiges Datum. Ab dieser Zeit, ab dem großen Versöhnungsfest, galt die Seefahrt wegen der nun aufkommenden Herbst- und Winterstürme als zu gefährlich und normalerweise wurde die Seefahrt jetzt eingestellt. Deshalb war nun guter Rat teuer. Wir haben es ja in den letzten Jahren auch mitgekriegt. Man denkt so als Durchschnittsbürger und die Seeleute haben es auch lange gedacht, das Mittelmeer als ja fast eine Art Binnenmeer von Kontinenten umschlossen, da kann das mit den Wellen und allem drum und dran nicht so furchtbar sein, aber man hat mittlerweile mitbekommen, dass die Gerüchte unter den Seeleuten, dass es auch richtige Monsterwellen im Mittelmeer gibt, dass sich das bestätigt hat. Also selbst große Kreuzfahrtschiffe können durch derart hohen Wellengang auch im Mittelmeer in Gefahr kommen. Also da geht es je nach Wetterlage durchaus auch im Mittelmeer ganz ordentlich zur Sache. Und die mit ihren Kähnen, die kamen vor allem übers offene Meer damals sowieso eigentlich nur bei recht ruhigen Wetterlagen. Ansonsten mussten sie suchen, dass sie sich in der Nähe der Küste aufhalten. Wir werden sehen, auch da war es durchaus nicht ungefährlich. So war also nun guter Rat teuer. Offensichtlich findet eine Krisensitzung statt, an der auch Paulus teilnimmt. Und Paulus warnt, wir haben die Wiederholung gehört, hier Vers 10, das erste Mal, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden, nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Ob Paulus diese Warnung aus einer logischen Beurteilung der Lage herausgesprochen hat oder ob ihm der Heilige Geist hier schon gezeigt hat, was passieren wird, wenn sie aufbrechen, wissen wir nicht, lässt sich nicht sagen. Aber die letzte Entscheidung liegt nicht beim Paulus, auch nicht beim Kapitän, sondern beim Centurio. Er als der römische Offizier hat offensichtlich dann im Moment das Oberkommando. Dieser glaubt der Meinung des Steuermanns und des Schiffseigners mehr als dem Paulus. Hatte gesagt, Lukas berichtet sehr genau, mit dem Steuermann ist wohl nicht eigentlich der Mann am Steuer gemeint, sondern der Kapitän, der den Kurs des Schiffes bestimmt. Und außerdem war auch der Reeder, der Schiffseigentümer selbst an Bord. Lukas verwendet einen exakten Fachbegriff dafür, gibt es also keinen Zweifel. Das würde bestätigen, dass es sich hier um ein besonders großes Schiff, wahrscheinlich auch mit sehr wichtiger und teurer Ladung, handelt, weshalb der Reeder auch selbst diese Fahrt begleitet. Der Reeder und Kapitän also schlagen vor, da der momentane Hafen zum Überwintern ungeeignet ist, die Fahrt nach Phönix zu wagen und dort zu überwintern. Bis dahin ist die Fahrt auch mit allen Plänen ganz genau nachzuvollziehen. Jetzt aber wird es allmählich spannend, denn jetzt kommt die Frage auf, wie ging es von hier aus tatsächlich weiter? Wo liegt das nächste Ziel, der Hafen Phönix, der angesteuert werden soll? Auf den Karten ist dieser Hafen Phönix in aller Regel, ich habe jetzt hier nur eine neuere Karte dabei, wenn ihr aber hinten in euren Bibeln guckt, dann liegt Lasea ungefähr da und der Hafen Phönix liegt ein bisschen weiter links rüber, aber nicht sehr weit, eingezeichnet. Tatsächlich aber kann der Hafen, der gemeint ist, dort eindeutig nicht gelegen haben. Da kommen wir auf den ersten Punkt, wo es ein bisschen spannender wird. Heute sehen wir es noch nicht. Nächstes Mal sehen wir dann auch, warum das von Inhalt her, von der Zuverlässigkeit der biblischen Geschichte Ihr wisst ja, wie es am Schluss ausgeht. Wir kennen die Bibel ja, hören es heute nicht zum ersten Mal. Paulus wird am Schluss von einer Giftschlange gebissen. Das entscheidende Wunder eigentlich dann in dieser ganzen Szene. Und da spielt der ganze Vorlauf, den wir heute und das nächste Mal hören, eine ganz wesentliche Rolle, um am Schluss zu bestimmen, wo waren sie wirklich? Waren sie auf Malta oder waren sie ganz woanders? Schon mit dem Hafen Phönix bekommen wir mit, aus mehreren Gründen, dass das unmöglich dieser Ort gewesen sein kann. Wir sehen es, wenn wir Vers 12 lesen, in Apostelgeschichte 27, ob sie etwa nach Phönix gelangen und dort überwintern könnten, einem Hafen von Kreta, der gegen Südwesten und gegen Nordwesten zieht. Südwesten und Nordwesten zugleich kann ein Hafen an der Südküste Kretas unmöglich gewesen sein, denn der sieht nur nach Süden. Es könnte also allenfalls ein Hafen auf der kurzen Westküste gewesen sein, der nach Nordwesten und Südwesten zieht. Allerdings gibt's dort keinen Hafen, der auch nur von Ferne den Angaben des Lukas entspricht. Und wir wissen, Lukas berichtet äußerst genau und zuverlässig. Dass der Hafen auch gar nicht auf Kreta zu suchen ist, ergibt sich nicht nur aus der Lagebeschreibung. Apostelgeschichte 27, 21 sagt Paulus, und wir hören genau hin, man hätte mir gehorchen und nicht von Kreta aufbrechen sollen. Die Formulierung ist ein exakter Fachausdruck, dass man durchaus vorhatte, Kreta zu verlassen, von Kreta aufzubrechen, auf die Hohe See hinauszufahren. Wenn man aber nur ein paar Kilometer an der Küste entlang zum nächsten Hafen gefahren wäre, wäre man nicht von Kreta aufgebrochen. Außerdem wäre es dann bei dieser kurzen Strecke in der nun gefährlichen Zeit ein leichtes gewesen, die 276 Leute außer der reinen Schiffsmannschaft auf dem Landweg sicher den nächsten Hafen erreichen zu lassen. Man hätte nicht über 200 Leute in Lebensgefahr bringen müssen. Diese ganzen Überlegungen brachten vor mehr als 20 Jahren einen jungen Wissenschaftler namens Heinz Warnecke zu der Frage, bedeutet Hafen Kretas wirklich, dass der Hafen auf Kreta liegt? Ist interessant, wenn man Wissenschaftler hat, die wirklich die Bibel beim Wort nehmen und ganz genau hinschauen, dann kommen die oft zu ganz überraschenden und sehr einleuchtenden Ergebnissen. Und er hat als erstes festgestellt, die griechische Formulierung heißt eigentlich schlicht, wie wir es im Deutschen übersetzen würden, Hafen Kretas, Genitiv. Das kann bedeuten, dass der Hafen auf Kreta liegt, das kann aber ebenso heißen, dass es ein Hafen für Kreta ist, der also nicht auf Kreta liegt, sondern dem Schiffsverkehr von und nach Kreta dient. Wir haben in Deutschland ein entsprechendes Beispiel. Wir müssen etwas in den Norden gehen, logischerweise, wo es Häfen gibt. Der Name Hafen kommt im Namen vor. Habt ihr eine Vorstellung, was ich meine? Bremerhaven. Bremerhaven ist kein Hafen in Bremen, sondern es ist der Hafen für Bremen, durchaus einige Kilometer nördlich von Bremen gelegen, eine eigenständige Stadt. Also da sehen wir, dass Bremerhaven, der Hafen Bremens, keinesfalls direkt in Bremen ist, sondern eben der Hafen, über den die Schifffahrt nach Bremen oder der Handelsverkehr entsprechend abgewickelt wird. Also ganz ähnlich ist es auch hier. Und nun machte sich Warnecke auf die Suche nach einem Hafen, der als Hafen für Kreta in Frage kam und den genauen Angaben des Lukas entspricht. Und tatsächlich fand er einen solchen Hafen, und zwar an der Südwestküste Griechenlands. Dort ist tatsächlich ein Hafen des Namens Phönix durch den antiken Reiseschriftsteller Pausanias fürs erste Jahrhundert nach Christus belegt. Die Angaben sind aber offensichtlich selten, das scheint die einzige Angabe zu sein. Und auch bekannt ist, dass die Hafenstädte Messeniens bis in die Neuzeit hinein den Seeweg von Italien nach Kreta unterstützt haben, also dass die Schiffe dort häufig Zwischenstation gemacht haben. Die Beschreibungen des Lukas passen hier perfekt und dort gibt es auch einen sicheren und berühmten Naturhafen, der nach Nordwesten und nach Nordsüden zugleich liegt und offen ist, nämlich die berühmte Bucht von Pylos. Das ist da oben dieser Hafen. Heute sieht das so aus, vom Hafen jetzt mal aus gesehen. Man sieht, wie wunderschön geschützt die natürlich dann in dieser großen Bucht liegen und dort dann auch bequem den Winter hätten überstehen können, wenn sie denn da angekommen wären. Dazu hätten sie logischerweise, wie wir gesehen haben, auch nochmal wirklich aufs offene Meer hinaus Kreta verlassen und sich in die offene See hinauswagen müssen. Allerdings erreichen Paulus und seine Gefährten diesen geschichtsträchtigen Hafen überhaupt nicht. Ein Südwind hatte angefangen sanft zu wehen. Man sah das als eine günstige Geschichte an. Wir sind ja hier unten, also da wollten sie hoch. Ein Südwind. Man lichtet die Anker und fährt nah an Kreta entlang, was nun bei Südwind auch kein Problem ist, bei einem sanften, der einen voranbringt, ohne einen in die Klippen zu schmeißen. Aber nicht lange danach erhob sich von daher, nämlich von der Insel Kreta her, ein Sturmwind, Euraculon genannt. Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Der Wind hatte also urplötzlich gedreht, aus einem sanften Südwind war ein Wirbelsturm aus Nordost geworden. Ob es ein Fallwind war von den doch 2500 Meter hohen Bergen, wir sehen es nachher nochmal. Kreta ist ein ziemlich bergiges Land, ob sich da schon kräftige Fallwinde bilden können, weiß ich nicht, ich bin kein Meteorologe. Auf jeden Fall war es ein gewaltiger Sturm, ein Wirbelsturm, sagt Lukas ausdrücklich, und dieser riss nun das Schiff von der Insel Kreta her kommend in südwestliche Richtung, davon in die Richtung Insel Glauda, die sehen wir da unten links. Hier im Umfeld der Insel Glauda kann wenigstens mit Mühe noch das Beiboot gerettet werden, aus Sorge in die große Syrte, das ist die Bucht vor Libyen, dann hinabgetrieben zu werden, ließen sie das Takelwerk nieder, übersetzt Elberfelder Vers 17. Es ist nicht klar, der griechische Begriff redet allgemein von Gerät. Manche Ausleger sagen, es könnte eher ein Treibanker gewesen sein, den man ausgeworfen hat. In jedem Fall, in beidem geht es ums Gleiche, die Fahrt soll verlangsamt werden. Man will nicht in die große Syrte abgetrieben werden, die ist wegen ihrer vorgelagerten Sandbanken gefürchtet, da will man nicht auflaufen. Aber man kann nichts mehr machen, das Schiff treibt nur noch hilflos im Sturm. Da der Sturm dem Schiff weiterhin schwer zusetzt, wird am nächsten Tag ein Teil der Schiffsladung über Bord geworfen. Man versucht dadurch, das Schiff im oberen Bereich leichter zu machen. Die unteren schweren Dinge lässt man drin. Wenn es dann Kiel unten schwer ist und oben leichter, dann kippt es weniger um, liegt stabiler in der rauen See. Es bedeutet aber natürlich auch einen erheblichen materiellen Verlust. Und damit nicht genug, am dritten Tag werfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät über Bord. Der griechische Begriff meint offensichtlich die ganze Schiffsausrüstung. Also alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird jetzt über Bord geworfen. Und schon am dritten Tag, die schwere Not treibt zum Äußersten. Viele Tage werden sie so ohne Sonne und Sterne vom Unwetter dahingetrieben. Alle Hoffnung auf Rettung schwindet. Vers 20. Der Appetit ist ihnen auch gründlich vergangen, hätte wahrscheinlich auch nichts gebracht, wäre bei dem Seegang eh nicht lange drin geblieben, vermute ich mal. Paulus berichtet, und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, O Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen. Interessant, Paulus, bevor er zum Trost kommt, wiederholt er auch nochmal die Mahnung. Es ist auch für uns, denke ich, immer wieder wichtig, nicht nur den Trost des Wortes Gottes zu hören, sondern auch die Mahnung seines Wortes. Ich denke, auch wir müssten uns manchmal das sagen lassen, was Paulus hier der Schiffsbesatzung, den Verantwortlichen sagt, O Männer, hätten wir doch aufs Wort Gottes gehört. dann hätte dieser Ungemach und Schaden vermieden werden können. Das ist immer wieder der besonders schmerzliche Schaden, wenn wir zurückblicken müssen und sagen müssen, hätten wir vorher auf den Herrn gehört, dann hätten wir uns und andere gar nicht erst in diese Notlage bringen müssen. Wo Männer? Man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Ungemach und den Schaden vermeiden sollen. Aber dann fährt er fort. Aber jetzt ermahne ich euch, guten Mut zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Hier ist ausdrücklich gesagt, woher der Paulus weiß, jetzt ist es auf keinen Fall mehr persönliche Einschätzung der Lage, jetzt ist es ein direktes Reden Gottes durch einen Engel, denn in dieser Nacht stand ein Engel des Gottes bei mir, dem ich gehöre und dem ich diene. Ein Engel Gottes. Zwei Dinge hat ihm der Engel im Wesentlichen gesagt. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Ich weise immer wieder darauf hin, jedes Mal, liebe Geschwister, achte darauf, wenn dieses Du musst in der Bibel erscheint, ist es das göttliche Muss. Es wird immer so aus dem Zusammenhang dann auch deutlich. Da sehen wir hier, du musst, es ist von Gott, dem Paulus, so geordnet in seinen Lebensweg hinein, dass er das Ziel Rom erreicht. Es war nicht eben nur seine eigene Entscheidung, sich in Caesarea auf den Kaiser zu berufen. Es war der Plan Gottes für das Leben des Paulus, der Wille Gottes. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und der Wille Gottes muss geschehen. Was will schon ein lächerliches Wirbelstürmlein gegen den Willen Gottes ausrichten? Uns mag dieser Sturm fast die Seele aus dem Leib pressen. Vor Gott ist's doch nicht mehr als ein bisschen heiße Luft. Wir wissen nicht, welche Wirbelstürme dieses Jahr über uns, über unsere Familien oder über unsere Gemeinde hereinbrechen. Aber liebe Geschwister, wir dürfen darum beten, dass es keine allzu schweren werden, sollten sie trotzdem schwerer werden. Eines dürfen wir wissen, Gottes Werk an seiner Gemeinde, Gottes Werk an unserer Gemeinde muss geschehen. Sein Werk kann niemand aufhalten, denn wir gehören ihm und dienen ihm. Es ist ganz wichtig und interessant, wie Paulus das auch betont, auch diesen Heiden gegenüber. Dem ich gehöre und diene. Da wird eben zweierlei deutlich. Es wird eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Gott deutlich, aber eben keine Beziehung, die nur eine statische ist, eine Feststellung ohne Auswirkungen, sondern es ist eine Beziehung, die ganz und gar in Beschlag und in Besitz nimmt, dem ich gehöre und ganz praktisch mit meinem Leben auch nachfolge und diene. Und das dürfen wir auch für uns festhalten, liebe Geschwister. Wenn wir zum Herrn gehören und ihm dienen, sein Eigentum sind und seine Nachfolger sind, wenn der Glaube nicht in der Theorie stecken geblieben ist, sondern wirklich ein Glaubensgehorsam mit allen seinen Konsequenzen einbezieht, dann stehen wir auch unter diesen ganz klaren Verheißungen des Wortes. Und dann kann kommen, was will, dann kann uns nichts aus seiner Hand reißen und dann kann uns und unsere Gemeinde auch nichts von seinen gesegneten Wegen abbringen. Und dann werden wir genau das Ziel erreichen, zu dem uns Gott berufen hat. Ganz egal, was kommt. Das ist das eine, das ganz Großartige, das dem Paulus ganz persönlich gesagt ist. Aber dann geht's noch weiter. Paulus sagt schon vorher in Vers 23, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Und jetzt sagt er auch warum. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, hat ihm der Engel gesagt. Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Auch darauf weise ich immer wieder hin, liebe Geschwister, es gibt einen Segenskreis, einen unsichtbaren, der die umgibt, die zum Herrn gehören. Wir begegnen diesem Segenskreis ja immer und immer wieder. Altes Testament, etwa bei Noah, hat er auch schon darauf hingewiesen. Nur von Noah heißt es, dass er dem Herrn vertraut. Von den anderen nicht, aber trotzdem darf seine Frau und seine Söhne und deren Frauen mit in die rettende Arche, weil sie zum Segenskreis des Noah mit dazugehören. Und wir waren in der Apostelgeschichte dem begegnet, etwa beim Kerkermeister von Philippi. Als er nach dem Erdbeben, alle Türen sind offen, alle Ketten abgefallen, vor dem Paulus auf den Boden wirft sich und fragt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und die Antwort, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Der Segenskreis, der die mit einbezieht, die uns anvertraut sind. Und wir sehen hier, wie weit Gott in seiner Gnade diesen Kreis des Segens ziehen kann. Es liegt in seinem Ermessen. Im Blick auf unsere Familien haben wir die Verheißung. Das klare Wort, dass sie in diesen Segenskreis hineingenommen sind. Aber hier sind 276 Leute an Bord. Die stehen ja nicht alle in einer engen Beziehung zum Paulus, dass die notwendigerweise dabei wären. Aber um des Paulus willen, auch um ein Zeichen seiner Größe und Gnade zu setzen, lässt Gott sie an dieser Rettung teilhaben. Es wäre ja für Gott kein Problem gewesen, die drei Brüder im Herrn allein zu retten, den ganzen restlichen Haufen untergehen zu lassen. Aber Gott beschließt, nein, alle sollen um des Paulus, Gott hat dir alle geschenkt. Interessante Formulierung, dir. Ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Trost, liebe Geschwister, dass auch von jedem von uns, wenn wir zum Herrn gehören und ihm dienen, eine solche Segenswirkung auf unsere Familien, aber auch auf andere Menschen, mit denen wir zu tun haben, übergeht. Gott zeigt, da wo meine Leute sind, da ist Heil und Segen. Da bin ich helfend gegenwärtig. Und da kommen auch andere mit unter den Einfluss dieses Segens. Liebe Geschwister, das ist eine große Verheißung für jeden von uns und auch für unsere ganze Gemeinde, in einem solchen Segenskreis leben und arbeiten zu dürfen. Und beten wir darum, dass Gott uns auch in diesem Jahr ein bisschen was davon sichtbar werden lässt. Amen.